Schon an der Musik könnt ihr erkennen, dass mein Auto wieder quer durchs Münsterland gerollt ist, um erneut Chris Debski vor das Mikrofon zu kriegen. Wir haben uns wieder zusammengetan und einen Austausch geführt über das essentielle, gleichzeitig spannende und nie zu unterschätzende Thema der Atmung aufgelegt. Und ja, ihr könnt euch denken, das wird wohl nur der Auftakt von einer erneuten Geschichte sein, denn wir sind weit gekommen und doch nicht weit gekommen. Hört am besten selber mal rein. Ich freue mich ganz besonders, euch hier Chris wieder ankündigen zu dürfen und ja, wünsche euch wie immer viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute wieder eingeladen bei Chris Debski, Pferdephysiotherapeut, Betreiber der Online-Akademie Pferde gesund bewegen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen, um eine neue Folge für euch aufzunehmen. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, schön, dass du den Weg mal wieder zu mir gefunden hast. Ja. Ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir das letzte Mal zusammen
gesessen haben. Ja, das stimmt. Das ist, die Zeit rennt. Sie rennt tatsächlich immer so fürchterlich. Aber ich freue mich, dass wir heute unter den ganzen spannenden Themen, die wir beim letzten Mal notiert hatten, tatsächlich uns für heute die Atmung rausgesucht haben.
Genau. Tief durchatmen.
Ich hatte schon mal selber eine Podcast-Folge irgendwie Atmen reicht für heute. Das ist ziemlich am Anfang gewesen.
Ach, cool.
Ja, genau, aber das ist schon lange her. Und da ich ja nie wieder weiß, was ich da drin gesprochen habe, finde ich, dieses Atemthema muss man wahrscheinlich einmal im Jahr beleuchten. Und passend zur Erkältungszeit, finde ich, können vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wobei ich nochmal darauf verweise, das tue ich bei Sahnehäubchen ja immer, ich habe nicht großes Interesse, immer alles zu gendern, um den Sprachfluss nicht zu unterbrechen. Ich erwähne es hier einmal formal vorab. Wenn wir nicht gendern, seht es uns nach. Wir haben kein Interesse an Komplikationen.
Wir meinen da alle.
Wir meinen immer alle. Genau. Ja. Sehr gut. Ja, Thema Atmung ist ja jetzt passend zur Jahreszeit. Wenn wir im November, wenn ich so um mich drumherum gucke, bin ich fast verwundert, dass ich noch nicht erkältet bin. Und ich denke, die Pferde und die Pferdebesitzer, die rüsten sich alle schon wieder mit Kochsalzlösung, Dampf- und Inhaliergeräten, oh, Sohlekammern und Ähnlichem aus.
Ja.
Weil jetzt mutmaßlich die Pferde auch wieder mehr Zeit im Stall verbringen. Es gibt wahrscheinlich viele Faktoren. Unser Thema ist groß mit der Atmung und wir schauen einfach mal, was wir bunt in den Topf für euch heute hauen und wo wir dann ohne hinterher Skript landen. Ohne Skript, wie immer, ist ja letztlich aus dem Ärmel geschüttelt. Und das hat so viele bunte Aspekte, dass ich... Womit würdest du am liebsten starten, wenn wir das große Thema Atmung, wenn wir dieses große Fass eröffnen?
Erstmal mit der Erkenntnis, dass das ein absolut unterschätztes Thema ist, weil du hast einen Aspekt, hast du gerade gesagt, was ist mit Krankheiten, Husten, COPD und so weiter, all diese Themen, die wir zwar kennen, wo wir uns dann halt mit einem Tierarzt und so weiter drüber unterhalten. Vielleicht haben wir auch irgendwann mal sowas wie Pattwerte gehört, ne? Pulsatmung, Temperatur, wenn wir denn vielleicht irgendwie mal so ein kleines Hufabzeichen sonst irgendwas gemacht haben, irgendwann mal. Fieber misst vielleicht jemand noch öfter, aber wer schaut sich schon die Atemfrequenz seines Pferdes an? Es sei denn, es ist eine richtige Stresssituation, dann macht man das vielleicht. Aber so im tagtäglichen Umgang mit den Pferden macht man sich über Atmung relativ wenig Gedanken. Wenn ich allerdings zu den Pferdebesitzern komme und die Pferde behandle, dann ist das für mich immer ein ganz großes Thema, das zum einen mal zu überprüfen, zum anderen auch immer spannend zu sehen, wie sich Atmung verändern kann, wie sich Atmung verändert, wenn wir mit Pferden interagieren. Und was mir sehr auffällt, wenn ich, ich gebe ja ab und zu auch mal Seminare oder Reiteinheiten, welchen Einfluss die Atmung des Menschen auf die Atmung des Pferdes hat.
Ja, richtig. Und das ist richtig.
Das sind so die Themen, über die ich mich dann auch mehr informiert habe, wo ich versuche, auch so ein bisschen tiefer einzusteigen, Und das ist so erstmal so der Aufhänger, glaube ich, den ich für mich so für heute mitnehmen würde, wo ich sagen würde, okay, da würde ich gerne ein bisschen was erzählen.
Ja, sehr cool. Finde ich mega gut, weil ich auch, also ich kann da dem natürlich nur zustimmen. Ich sehe das auch so, dass die Atmung komplett unterschätzt ist. Und wenn ich so an die Osteopathie denke und still, wenn wir so Richtung Zwerchfell denken, der einfach formuliert hat, durch mich lebst du und durch mich stirbst du. So einfach ist die Geschichte mit der Atmung. Und auf der einen Seite so ein total unwillkürlicher Prozess. Wir haben nicht jede Minute die Zeit, darüber nachzudenken, wie viel wir atmen. Gleichzeitig können wir das aber beeinflussen, wenn wir aktiv darüber nachdenken. Und ich finde diesen einen Punkt auch total faszinierend, wie du das Pferd über deine eigene Atmung im Prinzip, so wie wir das bei Babys und Müttern ja auch sagen, koregulieren kannst. Ja. Also diese sogenannte Koregulation finde ich wahnsinnig spannend. Was möglicherweise ja auch die Chance eröffnet, dass auch der Mensch an sich arbeiten kann, um sein Pferd zu besserer Atmung zu verhelfen. Wenn bestimmte Faktoren erfüllt sind. Nichts klappt natürlich nicht immer, weil wir haben ja auch Faktoren, die das Zwerchfell so bremsen und so behindern. Wir können ja mal ein paar auf den Tisch werfen hier. Was du, wenn du rausfährst und Pferde behandelst, vorfindest mit Atmung und Zwerchfell und was es so beeinträchtigt.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mal so schätzen, so 70% der Pferde, die ich behandle. Gut, jetzt kommen wir natürlich meist auch zum Pferd, nicht einfach nur so, ach, guck mal drüber, sondern ja, genau. Wir haben ein Problem.
Ja.
Wir haben eine Historie und meistens sind es auch keine jüngeren Pferde, sondern die sind meistens Ü10, kann man sagen.
Ja.
Und ich würde so sagen, so 70% haben wirklich Probleme mit der Atmung. Das ist ein bisschen wie bei uns Menschen auch. Wir Menschen atmen auch ganz selten so richtig tief in den Bauch hinein, sondern meistens atmen wir eher hier oben, so Brustatmung. Ne?
Ja.
Vielleicht sogar kommt es so kaum gefühlt aus dem Hals runter in die Lunge, sondern wird es vielleicht noch angehalten und dann wieder ausgeatmet. Und ähnlich ist das bei den Pferden auch. Und ich merke, dass also dort sehr viel Verspannung ist. Und ich merke, dass ich denen viel Gutes tun kann.
Ja.
Dass ich also, und du hast es gerade schon gesagt, also durch meine Präsenz, durch meine eigene Atmung, durch meinen eigenen Puls, gebe ich schon mal sehr viel Vertrauen dem Pferd gegenüber, weil die mich natürlich genau daraufhin auch alle sehr gut abchecken können.
Mhm.
Es hat die Mutter Natur den Pferden ja nun mal mit auf den Weg gegeben. Sie sind sehr gute Körpersprachleser. Und bei Körpersprache denken wir alle immer an Gestikulieren und Hände und Beine und aufrecht gehen und so weiter. Aber die gucken noch genauer hin. Ne? Die merken also wirklich unsere Atemfrequenz, die gegebenenfalls je nach Kleidung können sie sehen, wie sich Bauchdecke hebt und wieder absenkt. Und wenn ich neben einem Pferd stehe, dann ist es meistens so, dass schon während der ersten Abtasten, Palpation ist es da meistens so, da kommt irgendwas zwischendurch, dass man so, da löst sich schon was.
Ja.
Ne? Und dann stellen die sich schon so ein bisschen auf meine eigene Atmung ein.
Und das ist tatsächlich total interessant, dass die, das begegnet mir tatsächlich immer noch wieder, dass dann Leute sagen, wenn bei mir so das große Glücksgefühl entsteht, weil das Pferd endlich einmal tief durchgeatmet hat und ich das Gefühl habe, ab jetzt kommen wir in eine andere Sphäre. Die Atmung reguliert sich, das Pferd bekommt ein bisschen mehr wieder Kontakt zu dem, wie ursprünglich Atmung gedacht war und wird das ja dann wiederholen irgendwie oder wird ab dann jeden weiteren Atemzug vertieft tätigen. Kommentar, der immer so ein bisschen dann wie so eine Bahnschranke im Raum steht, ist, ach komm schon, du hast es schwer.
Mhm.
Das ist so der Klassiker, dass wir...
Der Seufzer.
Ja, der Seufzer. Das Stöhnen, dieses, meine Güte, bist du Atlas und trägst die ganze Kugel auf deinen Schultern oder wie sieht's aus?
Ja.
Also, dass ich auch da denke, wir haben ja selber schon, also wir bringen mit in den Pferdestall als Menschen, Besitzer und manchmal ja auch als Therapeuten, dass sowas wie Stöhnen, Seufzen erstmal negativ assoziiert ist. Dieses tiefe Durchatmen ist ja so wie so ein ungehemmtes Gähnen, wo jeder kommentieren wird, schöne Mandeln hast du aber. Wo wir grundsätzlich ja erstmal allen kleinen Erdenbürgern versuchen, die Kontenance zu wahren und heimlich zu gähnen, am besten gar nicht. Und tief durchatmen ist auch nicht erlaubt. Also,
ja.
Wenn so eine Erleichterung entsteht, nimmt es nicht jeder Besitzer auch wirklich als Das war wahrscheinlich einer der wichtigsten Momente einer kompletten Behandlung, dieses tiefe Durchatmen. Ja. So nehme ich das tatsächlich immer wahr und so feiere ich das auch als Highlight. Ich habe aber selber, um das, diesen tiefen Seufzer, auf den wir ja länger und mittel- und kurzfristig immer wieder hinaus wollen, habe das selber so mich beobachtet über Jahre jetzt, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dass ich gelernt habe, tief durchzuatmen, ohne dass es jemand mitkriegt, um mich selbst nicht zu blockieren, weil ich weiß, jetzt ist Atmen nötig für mich und für jeden anderen, der mit mir in einem Raum ist. Und dann, weil ich ein paar Mal schon, wenn ich selber so richtig, weil ich dachte, das tut uns jetzt allen gut im Raum, ich atme tief durch und mache diesen Seufzer, und dann sagt der Mensch, das ist auch ganz schön anstrengend für Sie mit dem Behandeln. Und dann nicht, oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt hat sich der Mensch, der da vielleicht liegt und sich von mir berühren lässt, gedacht, so, ich bin ja auch wirklich eine Last mit meinen ganzen Blockaden für den Therapeuten. Und ich, nein, ist alles voller Leichtigkeit. Das macht mir überhaupt nichts aus, weil sie das gar nicht assoziiert haben. Also wir müssen erstmal vielleicht schon den Besitzern und Menschen klar machen, tief durchatmen und seufzen ist ein Lebenselixier. Wir können nicht ohne. Und jedes nicht tiefe Seufzen lädt, plump gesagt, Krankheit ein, wenn man das mal so...
Ja, also es sind ja alles Kettenreaktionen, weil die Atmung halt eben nicht nur einfach eine Sauerstoffaufnahme ist und damit halt eben auch halt wichtig für Blut, Blutzirkulation und so weiter und so fort, sondern da hängt ja eine ganze Menge mit dran. Es ist ja auch, wie viel Sauerstoff nehme ich dann auf, wie viel gebe ich auch wieder ab.
Ja, genau.
Das ist ja auch nochmal wichtig, ne? Es ist ja auch, es sind ja Organe, die damit halt eben arbeiten und das vergessen die meisten, dass es halt eben auch mit dem Zwerchfell zu tun hat, mit dem Diaphragma, was viele Leute gar nicht kennen und beim Pferd schon mal gar nicht. Also vielleicht haben sie es beim Menschen schon mal gehört, aber auch selbst wenn wir uns Literatur, auch therapeutische Literatur anschauen. Da wird viel über Muskeln geredet. Mittlerweile wird auch sehr viel über Faszien geredet. Wir hören Bizeps, wir hören langen Rückenmuskel, breiten Rückenmuskel und so weiter und so fort. Diaphragma fällt oft so unter den Tisch. Das ist ungefähr so ein Stiefmütterchenkind wie das Zungenbein, was auch irgendwie an jedem Präparat halt fehlt, weil es unheimlich schlecht zu präparieren ist. Es wird so ganz schnell so Gelatine irgendwie und dann ist es weg. Ne? Und über das Diaphragma wird halt auch sehr wenig geredet. Dabei ist es etwas von den Funktionen im Körper. Es ist halt eben zum einen an der Atmung beteiligt. Man könnte quasi nicht ausatmen, wenn es nicht vorhanden wäre.
Ja.
Es ist aber auch dazu da, halt eben Organe zu streicheln, Organe zu bewegen. Wenn das nun eingeschränkt ist, schlimmer noch, wenn es quasi schon fast festgehalten wird durch meine sonstige Anspannung, durch meine Zwischenrippenmuskulatur, weil mein Brustkorb sich nicht öffnet und umgekehrt, weil das Diaphragma sich nicht arbeitet, öffnet sich und schließt sich mein Brustkorb nicht, beziehungsweise bewegt sich nicht, also wird meine Atmung eingeschränkt und das schränkt auch mein Becken ein und schränkt auch meinen Stuhlgang ein.
Absolut.
Und all solche Sachen, es schränkt meine Verdauung wird eingeschränkt, meine Verdauungsprozesse werden eingeschränkt. Das führt dazu, dass Nahrung zu lange oder zu schnell durch meinen Körper durchfließt. Und wenn ich das aufs Pferd übertrage, dann ist das einfach purer Stress.
Ja, total. Und letztlich auch dann wieder, so wenn man kann so richtig Ketten draus spinnen, auch total verrückt, teures Futter reinzuschmeißen, was vielleicht keine gute Verweildauer hat, weil das Zwerchfell nicht arbeitet.
Ja.
Es mag jetzt für die Zuhörerschaft ein bisschen obskur klingen, wenn man das in Kürze so zusammenrafft, aber das bleiben völlig logische Ketten.
Ja.
Und wir haben vielleicht ein paar therapeutische Kollegen hier unter uns, die auch unseren Podcast hören werden, die sind da sicherlich voll im Bilde und dann ist das für euch eine Wiederholung und eine Berieselung. Aber wir können ja vielleicht nochmal versuchen, den Nicht-Therapeuten, die hier auch gerne reinhören, das Zwerchfell nochmal so bildlich zu beschreiben, damit sie eine plastische Form davon haben. Ich finde immer wieder so spannend, dass schon ich immer wieder darüber stolper, dass jetzt Leute über das Zwerchfell sprechen und dann sagt man sowas wie, ja, das ist ja auch Sitz der Emotionen oder so. Und dann fragt man mal nochmal genau, wo liegt's denn? Und im Zweifel kriegst du dann bei Facebook, Instagram oder so auf irgendein Pferdefoto eine falsch rumgewölbte Scheibe ins Pferd gemalt oder so, wo du dann wirklich denkst, naja, ganz so verhält es sich anatomisch dann doch nicht.
Ja.
Wir versuchen das mal darzustellen und nochmal ein bisschen das Zwerchfell zu charakterisieren.
Charakterisieren, ja, genau. Also eine Scheibe ist es auf jeden Fall nicht. Wenn wir uns den Bauch des Pferdes mal nehmen von der Seite, dann nimmt es fast die gesamte Bauchhöhle ein. Ne? Der vordere Teil ist so ein bisschen, ich sag mal, dreieckig, fehlt was, wenn man so will. Der vordere Teil, so wenn wir vom Widerriss ausgehen, runter zum Brustbein, ungefähr bis so vielleicht vorderes Drittel, da haben wir kein Diaphragma, aber der gesamte hintere Teil wird eigentlich umhüllt. Unter den Rippen direkt kann man sich das so vorstellen, ist wie so eine große Wölbung,
ja.
Eine Art Mantel um die Organe drumherum. Ne? Anliegend an die Rippen, und im hinteren Bereich, wo wir keine Rippen haben, haben wir dann direkt unter der Haut das schon nahezu.
Also so richtig ist es also für uns gar nicht spürbar, im Sinne, dass wir es haptisch greifen können. Beim Mensch und beim Hund ist das ja das Schöne, dass wir, wenn jemand auf dem Rücken liegt, kann ich sogar noch so bis zum Fingergrundgelenk unter die Rippen popeln, ja, und kann dann die Ränder vom Zwerchfell, zumindest bis es aber beim Pferd hinfällig. Das kriegen wir ja beim Pferd nicht hin. Also vielleicht könnt ihr euch das nochmal so vorstellen, dass jemand, wenn jemand von hinten so ein Schwungtuch aus dem Kindergarten, so ein buntes, wo die Kinder dann Schaumstoffbälle reingelegt haben, wenn man das aufschlägt in den Pferdebrustkorb hinein, dann hat das ungefähr so eine Wölbung wie so ein Zwerchfell, was sich dann an einem Brustkorb wölbt. So,
ja,
habe ich das immer versucht, mir vorzustellen. Und ja, es ist und bleibt ja unser wichtigster großer Atemmuskel. Also ohne Zwerchfell, wir haben noch ein paar Muskeln, die helfen werden in Extremsituationen wie nach einem Supersprint oder nach einer Extrembelastung oder wenn aus irgendwelchen Gründen das Lungenvolumen krank geworden ist irgendwie, dann gibt es Muskeln, die uns helfen, die sogenannten Atemhilfsmuskeln, aber die können das Zwerchfell nicht ersetzen. Also es bleibt wirklich unser wichtigster und daher ja auch so gut zu pflegender Partner im Überleben, wenn man das so sagen will.
Ja. Und jetzt haben wir natürlich beim Pferd haben wir viele Faktoren, die das beeinträchtigen können. Ne? Natürlich, also Stress ist ein Faktor, wenn also Pferde nicht ausgeglichen sind, wenn sie in schlecht zusammengesetzten Herden wohnen müssen, also mit, ich sag mal, ungeliebten Nachbarn und Untermietern, denen sie sich nicht gut können. Dann natürlich falsches Training. Wenn ich halt dort zu einseitig, nicht vielfältig genug, nicht abwechslungsreich genug unterwegs bin, auch mit Stress. Das heißt also, wenn meine eigene Vorstellung von Reiten eher ein Dominanzthema ist und ich also das Pferd also nicht in eine wirkliche Losgelassenheit bringe, sondern das nur irgendwie im Kopf habe, dass das irgendwie ein Punkt von der Ausbildungsskala ist oder so etwas. Und was viele Leute glauben, dass sie durch Marathonläufe unterm Sattel Reiteinheiten von 60 Minuten oder so etwas, wo dann irgendwann wirklich abgeschnaubt wird unter Ausschüttung von entsprechenden, ja, schon fast Glückshormonen, dass das helfen würde, das hilft leider überhaupt nicht, weil da ist vorher so viel schief gegangen,
ja,
über sehr viele Minuten hinweg, dass das tatsächlich eher das Gegenteil der Fall ist. Ne? Bei uns Menschen ist das auch so, ich kann joggen gehen, kann also eine schlechte Atmung haben und trotzdem werde ich in diesen Flow kommen irgendwann und lauf einfach nur noch. Dann kann meine Atmung relativ schlecht sein, ich halte meine Bauchdecke fest, ich komme nicht in die richtigen Zonen, in der ich trainieren möchte. Und eigentlich war das Ganze ausschließlich Belastung für meinen Körper. Dennoch schüttet mein Körper halt eben Hormone aus und ich finde es alles irgendwie ganz toll, fühle mich auch toll danach, aber eigentlich war es Raubbau an meinem Körper.
Fühlst dann ungefähr ein paar Monate später den Fersensporn wachsen.
Zum Beispiel.
Und all diese Probleme, die dann dran hängen, wenn das Zwerchfell nicht effizient arbeitet und den Körper nicht mehr gut versorgt oder die Entgiftung auch verhindert irgendwie.
Ja,
so,
ja,
habe ich oft das Gefühl, wenn du nicht im Flow bist mit deinem Zwerchfell, so, da ich laufe ja auch so ein bisschen hobbymäßig im Hausfrauentempo durch die Gegend und habe es ja auch schon mal geschafft, mir einen Strukturschaden anzulaufen.
Hübsch.
Ja, alles gut. Ich war ein gutes Selbstexperiment, war ein Schaden, den ich schon hatte durch, war schon mal ein paar Mal draufgekracht auf die Ferse, aber die nicht top suffiziente Versorgung von Gewebe, wenn man sich dann übernimmt und dann kommt noch Aufregung dazu, weil vor dem Marathon bist du aufgeregt, konnte ich nicht abstellen, hältst du die Atmung schon mal anders an und dann ist das ja auch eine lange Etappe und dann kann der Körper sich nicht mehr, der wird sich immer um die Notstromversorgung kümmern und so ein Fersenbeinchen, was irgendwann eh mal kaputt war, das wird vielleicht nicht nur defizitär versorgt und dann ist der Gau halt sozusagen passiert. Ich fand es gar nicht so schlimm. Es war erstens mir eine Lehre, zweitens finde ich ja auch dann immer, dass ich denke, wie lange wir weiterlaufen können, obwohl ein Strukturschaden ist, das können wir auf die Pferde übertragen. Das finde ich auch total beeindruckend, denn ich habe ja den Marathon gefinisht. Ich bin angekommen. Und man hat es mir nicht angesehen, aber danach war das ja auch lauffrei sozusagen, das fairerweise. Aber ich finde das so fürs Zwerchfellsprechen wirklich wahnsinnig spannend, was du sagst. Stress kann Atmung anhalten, reduzieren, kann das tiefe Durchatmen verhindern und kann auch dafür sorgen, dass alles, was an diesem Zwerchfell dranhängt, nicht mehr gut optimal, sagen wir mal, nicht mehr bestmöglich und optimal versorgt wird. Und naja, das bedeutet für so ein Pferd, bei dem ja jeder mal Angst hat, dass es Strukturschäden bekommen könnte, auch letztlich eine ganze Menge. Wenn da dann, weil wir haben beim Pferd ja noch einen Faktor, ich bin mit mir und meinem Marathon und meinen vielleicht 3 Kilo zu viel da irgendwie auf die Zielgerade gelaufen. Ein Pferd tut das ja selten für sich alleine. Wir haben ja noch jemanden, der oben drauf sitzt in der Regel. Und wir haben noch den Faktor Ausrüstung. Und das finde ich auch noch mal wieder. Oh. Also ihr könnt es nicht sehen, aber Chris verzieht das Gesicht wirklich schmerzhaft. Also, nächstes Mal machen wir einen Videopodcast, damit man unsere Mimik aussieht.
Ja, genau.
Ja, aber wir können, ich weiß, ich wünschte so sehr, kann ich bitte nur noch Pferde behandeln, die nicht mehr geritten werden oder noch nicht geritten werden?
Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich bin tatsächlich ja Sattelfan. Schaue mir die Sättel an und diskutiere gerne über das Material. Das Einzige, was wirklich einem Schmerzen bereitet, ist zum einen, 90% der Sättel passen nicht. Nicht zum Pferd, nicht zum Menschen und meistens sogar nicht zu beiden. Wir haben unheimlich wenig, wir haben sehr viele Fachleute, unheimlich wenig Fachleute, die Ahnung von der Anatomie des Pferdes und des Menschen haben. Wir haben unheimlich viele Leute, die ausgebildet worden sind zum Sattler, die aber in ihrer Sattlerlehre nicht das Thema Sattel hatten, sondern das Thema Leder.
Ja.
Und sie sind unheimlich gute Handwerker, sie können auch Sättel bauen, aber sie können Sättel vielleicht nicht so bauen, wie sie sinnvoll auf ein Pferd gehören. Dazu ist halt eben auch die Mode der Sättel halt eben auch bestimmend durch Trends und durch die Sportreiterei. Das heißt also, der normale Dressursattel oder Springsattel ist so das Typische, was man kennt. Vielleicht kennt man noch einen Westernsattel, aber all die Nuancen, die wir über die Jahrhunderte hinweg in der angewandten Reiterei hatten, wo ein Pferd ziemlich lange halten musste. Das sind oft Erkenntnisse, die Leute dann nicht mehr haben heute. Was ist denn wirklich eine gute Druckverteilung und wie kriege ich die eigentlich zustande? Wie sollte denn ein Sattel wirklich auf dem Rücken liegen? Und wann merke ich eigentlich, dass vielleicht selbst ein gut liegender Sattel ein Problem macht, weil ich selber da oben, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Atmung und Anspannung von Muskulatur, Entspannung von Muskulatur, was auch so ein bisschen einhergeht, weil Zwerchfell ist es auch ein Muskel. Was macht das eigentlich dann unter mir aus? Und wir hatten das ja auch mal in einem unserer letzten Intensivkurse, da hattest du einen ganz tollen Vorschlag. Ich soll mir mal eine Reiteinheit, eine, wie haben wir es genannt, eine Reha-Stunde quasi von meinem Pferd abholen.
Ja.
Ne? Und einfach mal nur im Sattel sitzen, ohne einzuwirken. Also wirklich bequem dort zu sitzen. Vielleicht mal wirklich in den Sattel einfach nur reinzusinken, entspannt zu sein und durch das Pferd sich bewegen zu lassen. Und ich glaube, da steckt ganz viel drin, dass man eigentlich sagen könnte, okay, aus dieser Position heraus muss ich eigentlich meine Dressur entwickeln und nicht diesen ganzen Kanon von Orchester, von Hilfen im Kopf haben. Alles, was ich mit Gewichtshilfen und Anspannung und Einwirkung und so weiter erzeugen kann, sondern was kann ich vielleicht mit Entspannung erzeugen? Was mache ich erstmal, wenn ich gar nichts tue, wenn ich vielleicht einfach nur da bin und sogar so komfortabel wie möglich da bin, ohne das Pferd zu stören. Ich glaube, wenn ich aus dieser Position herauskomme oder in diese Position zurückkehren kann, dann ist das unheimlich wichtig. Wir haben ja so einen Sitzkurs gemacht und dabei war genau diese Thematik eigentlich sehr wichtig. Und das mache ich auch mit vielen Leuten, wenn ich so Sitzanalysen mache, weil mir irgendwie dünkt, okay, Pferd habe ich jetzt untersucht, aber das Problem sitzt vielleicht doch leider obendrauf. Und gar nicht mal halt eben absichtlich, sondern wir sind ja alle Opfer von vielleicht halt Trainingsideen unserer ehemaligen oder aktuellen Ausbilder oder grundsätzlich Umsetzungen der Reitlehren, so wie sie aktuell ausgeführt werden. Die Reitlehre ist meist nicht das Problem, sondern die Idee, wie es momentan umgesetzt wird. Und das hat sehr viel mit Stärke zu tun. Reiten ist ja auch ein Sport, für mich nicht. Also wie ich im Sattel sitze, ist das total, ich will nicht sagen unsportlich, weil das hört sich ja so an, als wenn das etwas wäre, was irgendwie schädlich für den Körper wäre. Nein, aber es fordert mich nicht so physisch, als dass ich dort erstens aus der Puste komme, zweitens darunter falle, weil mir sämtliche Muskeln wehtun oder ich das Gefühl habe, ich habe jetzt richtig was geleistet. Nee, eigentlich nicht. Es hat eher was in die Richtung Yoga, Tai Chi, sowas Körperkontrolle, Körperbewegung, bewegen lassen, bewegen, also beides ist so ein Thema. Und eher jede Hilfe ist eine Einladung an das Pferd, etwas auszuführen, was es aber selber ausführen muss, ohne dass ich es störe anschließend. Und genau das, um dann wieder zurückzukommen zum Sattel, das muss natürlich dann auch möglich sein. Das muss der Sattel zulassen, das muss die Sattelposition, in die ich dann komme, zulassen. Ich muss atmen können. Und wenn ich nicht atme, weil ich die ganze Zeit aufstehen, sitzen, aufstehen, sitzen, aufstehen, sitzen, aufstehen, sitzen und dann womöglich noch schreit einer irgendwo ab der nächsten Runde aussitzen. Heidewitzka.
Der Kanon.
Ab da wird definitiv nicht mehr geatmet, sondern bis ich wieder leicht traben darf, so war es halt früher, ist die Atmung eingestellt. Und das alles übertrage ich auf mein Pferd. Ne? Mit eben diesem Equipment, was nicht passt, mit dem Sattelgurt, der ja zwar nicht direkt das Zwerchfell ultimativ lokal einschränkt, aber schon mit der entsprechenden Wirkung, die er hat, wenn zu feste gezurrt wird, wenn er nicht passt, wenn der Sattel nicht passt. All diese Dinge haben ja dann einen Einfluss eben auch auf die Atmung. Absolut. Oder zum Beispiel halt, wenn eine viel zu tiefer Kopf-Halsachse die ganze Zeit geritten wird. Und damit meine ich nicht, dass vorwärts-abwärts schlechter Gedanke ist, sondern einfach, wenn ich die Idee habe, das Pferd muss permanent erstmal für ganz lange Zeit den Kopf ganz, ganz tief haben. Und der gesamte Vorhandmechanismus ist eingeschränkt und die Brustmuskulatur muss die Funktion des Schultergürtels übernehmen, muss mich mittragen. Ja, obwohl vielleicht irgendwie halt eigentlich dort vorne auch ein Stoßdämpfer funktionieren müsste. Und wie bei uns Menschen ist es dann auch, wenn eine dermaßen Anspannung im Körper drin ist, dann funktionieren diese ganzen Federkräfte nicht mehr. Wenn ich die Atmung einstelle, wenn ich den Kiefer aufeinander beiße, zum Beispiel, also kann jeder ja das Experiment machen, so Seilchen springen mit offenem Mund, mit halb geschlossenem Mund und dann mal die Zähne aufeinander beißen. Und es tut weh.
Es ist nicht schön. Das hat ungefähr so den Effekt für die, die das jetzt nicht nachmachen wollen, aber vielleicht seid ihr schon mal im Dunkeln eine Stufe runtergegangen und habt dann mit noch einer Stufe mehr gerechnet und da war keine. Mhm. Das hat auch meistens einen guten Knalleffekt bis unter das Schädeldach und dementsprechend kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das ist, wenn wir pressen mit dem Kiefer oder auch das Pferd presst, dann schwingt nichts und das Pferd Zwerchfell ist auch obwohl es immer und immer, egal wie viel die Zähne aufeinander beißen, es atmet immer weiter, aber es hat einfach auch einen verringernden Effekt in der Schwingung des Zwerchfells, in seinem Hall, den das im Körper ja nach sich zieht. Du hast jetzt gerade ziemlich viele spannende Sachen auf einmal gesagt und nur um das nochmal so zu rekapitulieren, ich musste so lachen bei dem Wort und dann sitzt da jemand oben drauf und dann kommt so ein ganzer Kanon und Orchester auf den Eingriff. Es hat mich zurückgebeamt, gerade kurzfristig in all meine Jugendreiterzeiten, in der ich zwanghaft versucht habe, dem reiterlichen Bild einer deutschen Jugendreiterprüfungsteilnehmerin zu erfüllen. Willen, die endlich mal keine braune Schleife haben will und deren Beine einfach zu kurz sind, um in das Ideal der Deutschen Reiterlichen Vereinigung zu passen und die aufgrund eines leichten Hohlkreuzes und so ein bisschen Spalzes irgendwie nie in die perfekte Ohr-, Schulter-, Hüfte-, Fersenachse passt, wo doch die Senkrechte durchgefällt werden musste. Also mein Pony war damit nie komfortabel, ging immer wie ein Eimer. Und wenn ich gehangen habe wie ein Cowboy, ging sie immer gut.
Das ist und bei 90% der Leuten so. Und genau. Selbst die, die dann da reinpassen, die zwingen sich in diese Positur und müssen sie über Muskelkraft, Anspannung festhalten. Und dann wird sehr viel ja auch, neudeutsch, Core-Muskulatur gesprochen. Also meine Kernmuskulatur. Die Übersetzung für viele Leute heißt, wenn ich reiten möchte, vor allem aussitzen möchte, muss ich da Muskulatur aufbauen, die mich irgendwie festhält. Gegen das vielleicht schlecht laufende Pferd. Wir machen ja unheimlich viele Anstrengungen dafür, dass wir ein nicht aussitzbares Pferd, was also in einem schlechten Bewegungsmuster unterwegs ist, trotzdem aussitzen können. Umgekehrt wird ein Schuh draus, wenn ich ein Pferd habe, was in einem guten Bewegungsmuster unterwegs ist, in einem effizienten Federmechanismus unterwegs ist, also Katapulteffekt über Faszien, Sehnen etc., dann wird es unheimlich leicht, da oben im Sattel zu bleiben. Ja. Und früher hat man so reiten gelernt. Also man musste halt erstmal auf einem Pferd sitzen, was das konnte, damit man wusste, wie es geht. Oder wie es sein soll, wie es sich anfühlen soll. Und erst danach kam man auf ein Pferd, wo es sich ja nicht so angefühlt hat. Ne? Man wusste aber schon mal, was man erstreben musste und nichts umgekehrt. Heute haben wir vielleicht eine Vorstellung davon, wie es denn sein könnte. Aber wir wissen überhaupt nicht, wie es sich wirklich anfühlt. Und dann kommen wir zu dieser unheimlichen Anstrengung, wo ich versuche, im Sattel irgendwie zu bleiben, nicht zu hüpfen, meine Hand irgendwie in der Position zu halten, dann auch noch eine falsche Idee von Anlehnung habe, dem Pferd halt eben auch noch vorne die ganze Zeit halt die Halswirbelsäule raube und dort auch meine eigene Atmung dann schon einstelle. Und das überträgt sich halt aufs Pferd und das finde ich sehr spannend, wie Atemfrequenz, Puls, Atemzüge pro Minute und so weiter, welchen Einfluss wir Menschen auf die Pferde haben. Und da gibt es eine Studie, die ich kürzlich mal rausgesucht hatte, da ging es um therapeutische Reiten.
Ah ja, spannend.
Und da hat man Pferd und Mensch miteinander verglichen und hat gemerkt, wenn... Und das waren die Unterschiede da drin, wenn die Menschen die Pferde kannten, also wenn es quasi ihr Lieblingspferd war, dann hat sich die Atemfrequenz, also nicht, also die Pferde atmen natürlich und auch der Puls ist unterschiedlich zu unserem, aber Puls und Atemfrequenz, der Abstand zueinander, der schwingt sich aufeinander ein. Im Positiven wie im Negativen. Das heißt also, wenn ich aufgeregter bin, dann ist das Pferd aufgeregter. Wenn ich weniger aufgeregt bin, dann hat das einen positiven Effekt auf das Pferd. Das heißt, das Pferd fährt auch mit der Atemfrequenz, mit der Puls, mit dem Puls runter. Das hat man also in den Studien herausfinden können. Eine zweite sehr spannende Geschichte war, wir haben vor 2 Wochen ein Seminar gehabt und dort war ein Reiter gewesen mit einem Lusitano, aus einer Stierkampfzucht, also Pferde, die wirklich ordentlich Dampf haben und die auch, so ich sag mal, was Puls und so weiter angeht, sehr schnell hochfahren können. Und der hat wirklich gesagt, dass er über Wochen, Monate bis hin zu Jahren mit diesem Pferd fast in erster Linie vor allem Atemübungen gemacht hat. Das heißt, er musste lernen, im Sattel zu atmen, damit er dem Pferd über die Atmung entsprechend vermitteln konnte, wie man so schön im Deutschen sagt, ruhig brauner, auch wenn das Pferd ein Schimmel war, dass man da halt eben runterfährt und dem Pferd darüber halt auch über die eigene Spannung im Körper suggerieren kann, was die Atmung dann halt eben auch ausmacht. Ich gebe Spannung aus meinem Körper raus, die da eigentlich nicht sein muss. Weil wir sind nicht in diesem Fight-and-Flight-Modus. Ne? Wir müssen jetzt nicht kämpfen oder fliehen. Ja, suggerieren das aber, und wir Menschen sind durch unseren Stress und die Dinge, die wir uns so antun, eigentlich dauerhaft in so einem Modus gefangen. Und Atmung kann uns da rausbringen. Atmung, ganz bewusste Atmung, Atemübungen können uns da rausbringen. Wenn wir tiefe Bauchatmung lernen, dann hilft uns das unheimlich, aus diesem Fight-and-Flight-Modus rauszukommen. Und dann haben wir all diese positiven Effekte, wo man dann halt genau sagt, okay, Herzfrequenz reguliert sich, Blutdruck geht runter, Atmung geht runter, Verdauung geht hoch, ne, und all solche Sachen. Während es umgekehrt halt so ist, Puls geht hoch, Blutdruck geht hoch, Verdauung wird eingestellt, ne, weil ich ja wegrennen muss oder weil ich kämpfen muss.
Ja, dann
oder
geht das Blut in die Muskeln.
Ja, genau.
Unter anderem. Ja, da passt ja nochmal ein paar mehr Prozesse. Ja, das finde ich tatsächlich auch super spannend. Und ich glaube auch tatsächlich, dass darin vor allem an reiterlicher Korrektur, was so ein Reitlehrer vornehmen kann, oder an Maßnahmen von Ausrüstungsverbesserungen oder Aufrüsten in Ausrüstung in jeglicher Hinsicht irgendwie, dass vor allem das Atmen kommen sollte. Und wenn du schon weißt, dass du dein Pferd mit der Atmung ein Stück erreichst, aber das ist noch nicht das Ziel, dann brauchst du wirklich einen guten Trainer oder auch nochmal jemanden, der einen guten Therapeut oder jemanden, der mit dir nochmal die Ausrüstung anguckt und dann beschließt, dieses Gebiss ist für dein Pferd wirklich, da kann es nur die Luft anhalten, weil das und das nicht passt oder weil dein Pferd ist ein Typ dieses und guck mal, so wie du ein Pferd beschreibst, nicht immer wird ja berücksichtigt, du hast dir einen Stierkämpfer gekauft, dann mach auch Stierkampf und geh jetzt nicht damit im Altenheim Rentner besuchen, sondern mach dann auch Stierkampf und forder dein Pferd. Also nicht immer passt ja alles so perfekt und einige Dinge werden wir wahrscheinlich auch nachhaltig festhalten müssen, lassen sich nicht wegatmen irgendwie.
Nee,
die müssen, nein, aber es ist trotzdem ein Start für alles Gute, was ja für manche Leute schon behauptet, bevor ich mal aus dem Auto aussteige, schüttel ich mich mal ab, wie sich so ein Huhn im Sand wälzt, um die Milben loszuwerden. Da schüttel ich mich mal ab und atme nochmal tief durch und ziehe mal die Schultern kräftig hoch und lass mal die Atmung in den Bauch plumpsen und schüttel mich und dann steige ich aus und widme mich meinem Thema Pferd, Reiten, was auch immer ich da gerade vorhabe zu.
Genau.
Also sich schon zu regulieren und nicht immer das Pferd, das vielleicht, du sprachst ja da genau davon, häufig ist unser Klientel, aber viele Leute haben eben Pferde, die sind schon Päckchen beladen, hatten schon Vorstationen, haben schon erlebt im Leben, haben Spuren gesammelt. Und dann kann ich nicht immer sagen, was ich auch manchmal gerne sage, ich mache das manchmal, ich gehe aufs Paddock und sage, so, genau dafür füttere ich euch regelmäßig, jeden Tag, Miste und Mache, bleibt jetzt hier stehen und reguliert mich. Atmet ihr tief durch, weil ich brauche euch jetzt.
Ja.
Sonst drehe ich durch und hau gleich wirklich die Pfannen durch die Küche. Ja. Oder weiß der Geier, so werde ich kiebig, biestig.
Es ist ein Geben und Nehmen.
Es ist ein Geben und Nehmen. Ich verlange schon, also ich von meinen Pferden verlange schon, wenn ich da hinkomme, dann haben die mich zu regulieren. So, ich möchte im Gegenzug, dass ich da hinkomme und wenn ich alle gestreichelt habe, dann kann ich mich schütteln und merke, boah, ich kann wieder viel besser durchatmen.
Ja.
Weil ich bei meinen Pferden war. Ich finde, das dürfen die auch, aber es sind dann ja häufig auch Tage, wenn ich so drauf bin, wird das nicht ein Tag, an dem ich überhaupt die Zeit finde, aufs Pferd zu steigen. Also umgekehrt.
Vielleicht ist es nicht mal eine gute Idee. Ne?
Keine gute Idee.
Je nach Pferdetyp halt. Ne?
Ich habe ja auch ein witziges Pferd im Stall. Einen habe ich, der ist ja schlau und der geht erstmal keinen Meter freiwillig, aber der kann lustig werden, unser Connemara-Pony. Aber das ist so ein Schlauer, der kann unheimlich gut lesen. Und dann habe ich unseren Großen, das Oldenburger Springpferd, der kann wie eine Bahnschwelle sein, aber der kann auch die Flöhe husten hören. Und wenn der schon merkt, bei mir ist was im Busch, dann hat der schon so ein Ich-mach-den-Hals-gerade-und-galoppier-alleine-in-die-Box-Tag. Das bedeutet also für mich auch immer, bei mir geht es noch nicht mal ums Reiten, sondern um diese Reflexion, die mich so lehrt. Ja. Wenn ich abends es eilig habe und ich stehe unter Dampf und es fängt schon an zu winden und es ist dunkel und die sollen jetzt in den Stall, dann kann ich die nicht reinholen, ohne mich nicht geschüttelt zu haben, tief durchgearbeitet, mich zu erden. Und dann mache ich die Halfter drauf und führe sie in den Stall. Und dann wird auch niemals passieren, dass mich einer überholt und einer an mir vorbei knallt.
Mhm.
Dann kann ich drei Pferde sehr gepflegt und gesittet hinter mir in den Stall bringen. Ja. Aber es bedeutet auch, jeder einzelne Schritt ist ein bewusster Atemschritt. Denn sonst weiß ich, habe ich eine Dampflok dabei und die prescht davon.
Mhm.
Die wartet nur drauf, dass die Taube noch eben aus dem Haselstrauch fliegt und dann knallt.
Ja,
weil
genau.
Er eine gewisse Elektrizität in sich hat. Und das finde ich so interessant, dass es mich schon so gelehrt hat, weil ich manchmal es abends eilig habe und ich genau weiß, ich habe es immer noch eilig, aber ich kann mich so kontrollieren und so drosseln, dass meine Atmung so dominant, ruhig und so selbstsouverän ist, dass kein Pferd mehr durchknallt, wenn ich es im Dunkeln mit Wind und Fasanen, die auffliegen, in die Box bringe. Und das finde ich spannend. Und wenn ich merke, oh, da kommt aber so ein Schnauber hinter mir, da merke ich, spüre ja auch, wenn bei denen der Puls hochgeht, dann weiß ich, ich mache jetzt Pferdeatmung. Beim ersten Mal merke ich immer, oh shit, die hören, das ist nur Theater, ich meine das gar nicht so. Ich bin selber voll verspannt. Und dann schnaube ich den ganzen Weg ab, bis sie im Stall sind. Und das ist so cool, wie das gelingt. Ja. Lass es mich nur nicht vergessen, dann ist das Pferd schnell in der Box.
Und das ist für mich tatsächlich in mehreren Seminaren und Kursen auch immer eines der ersten Dinge, die ich den Leuten mitgebe. Egal, was wir jetzt vorhaben, egal, wo es hingehen soll. Du hast gerade gesagt, also Stierkampf, ne? Klar, also ich denke, wir sind uns einig, das ist eine dumme Idee. Total. Tiere zu quälen, aber das, was dahinter steckt, hat halt mit sehr viel Action zu tun. Und selbst wenn wir in Dinge gehen wollen, wo vielleicht halt irgendwie auch viel Energie gebraucht wird, müssen wir erstmal gucken, dass wir Energie regulieren können. Und für viele Menschen heißt das, ich habe dafür gar kein Werkzeug. Ich habe zwar Dominanzwerkzeuge, die dann betitelt werden als Hilfen, ne? Dass ich also sage, okay, ich nehme jetzt den Zügel mehr an, ich treibe mehr, ich stehe mehr auf, sitzen, aufstehen, sitzen und so weiter. Aber eigentlich für Energieregulierung, also wirklich einwirkend auf das Interieur des Pferdes, habe ich eigentlich in den meisten Fällen nicht. Und die muss ich erstmal beibringen. Dann sage ich, okay, jetzt erste Lektion für heute. Ist mal nichts anderes, als dass du das Pferd nimmst, in die Mitte der Bahn gehst und dich dorthin stellst, die Augen zumachst und mal ganz bewusst einatmest und dann wirklich diesen Seufzer ausatmen, einatmen, kurz Luft anhalten, wieder ausatmen. Und wenn wir das beim Pferd dann hören, und das hören wir ganz oft, dann ist das so die erste Dankbarkeit dafür, oh, ich werde verstanden. Irgendjemand kümmert sich um mich. Und wenn ich das dann übertrage und nehme das mit in die Bewegung, das heißt also auch, ich bin noch gar nicht im Sattel, ich gehe erstmal eine Runde und horch mal in mich rein und auch ins Pferd rein, wie war denn dein Tag bisher? Na, also meiner war bescheiden. Ne? Und ich muss erstmal, so wie du gerade gesagt hast, ich muss jetzt in dieser Runde, in der wir jetzt hier spazieren, gerne erstmal diese Anspannung rauslassen. Und dann kann ich schon immer auch mal überprüfen, lässt das neben mir das auch gerade raus? Können wir uns auf eine gemeinsame Runde einigen? Oder sind wir beide eigentlich mit den Gedanken woanders? Und dann geht es meistens schon auf dieser Spaziergehen-Runde ein bisschen nach hinten los. Mhm. Ja, also gehe ich vielleicht danach erstmal wieder in die Mitte, erstmal atmen. Und das Gleiche natürlich auch dann, wenn ich in den Sattel steige. Für mich bedeutet in den Sattel steigen nicht einfach nur, okay, das ist Mittel zum Zweck, damit ich gleich schon irgendwo in der Bahn bin, sondern das ist etwas, das ist ein ganz bewusster Vorgang, dass ich mich auf mein Pferd setze, von der Aufstiegshilfe erstmal mich dort komfortabel einrichte, mein Pferd frage, und wie geht's? Ne? Wollen wir gemeinsam gute Zeit verbringen? Mhm. Ne? Können wir einmal kurz ausatmen? Ne? Gibt's vielleicht auch mal ein Stück Möhre oder so? Und da bleiben wir natürlich auch bei stehen. Ne? Viele Menschen kommen ja irgendwie unter, ich sag mal, fast Selbstmord gefährdend in den Sattel, weil sie einen Fuß im Steigbügel haben oder über den Sattel geschwungen haben und das Pony ist schon irgendwie 20 Meter weiter. Sie haben es irgendwie geschafft und das machen sie jeden Tag so. Nee, also das ist ein ganz bewusster Vorgang, wo erstmal Ruhe herrscht, absoluter Nicht-Angriffspakt. Wir regulieren uns erstmal an Ort und Stelle, fahren erstmal runter, egal wie viel Energie auch da ist, egal wie viel Energie drumherum ist, weil daraus kann ich ableiten, was wird denn das jetzt hier? Wird das jetzt eine schöne Zeit, wie gerade angekündigt, wie erfragt? Oder ist das eher so etwas, wo ich sage, okay, das können wir uns beide eigentlich ersparen, brauchen wir nicht. Ja. Ne?
Weil wir ja auch nicht jeden Tag reiten müssen.
Nee, wir müssen nicht, das nicht so jeden
der Tag ist. Zumindest, ich glaube, was in diesem Atemprozess, was da für eine, so wie du ihn gerade beschrieben hast, was ich total schön finde, so als Bild, auch einen Pakt zu schließen. Wie wird das mit uns werden heute, wenn man jetzt nicht schon so gibt ja auch Pferd-Mensch-Konstellationen, da ist so Routine irgendwie, da musst du das nicht hinterfragen, weil diese auch nicht jeder... Ja, die alten, genau, diese alten Ehepaare, wo noch nie Routinen hinterfragt worden sind irgendwie. Aber das häufiger erleben wir ja, dass es, zumindest wenn wir dazu gebeten werden, dass irgendwo ein Zwist ist, eine Streitigkeit in Ausrüstung oder Problemen, Blockaden oder in Nichtreitbarkeit oder in Ausflipperei oder irgendwie solchen Dingen. Und da ist es schon, finde ich, gut, einen Pakt zu schließen und diese Vorbereitung beim Putzen, beim Aufsatteln und Co. oder beim die ersten Schritte nebeneinander gehen, sich auf das Pferd einzuschwingen und da unter Umständen, wenn wir merken, das Pferd ist auch sozusagen dysreguliert, dann muss ich natürlich als Mensch sagen, okay, ich übernehme hier Kontrolle und Verantwortung. Heute lasse ich mich nicht vom Pferd synchronisieren, sondern ich gebe das vor, dass wir uns jetzt mal entspannen werden, weil hier ist alles in Ordnung und es läuft alles nach meinem Kommando. Und dann dem Pferd auch die Zeit geben, sich darauf einzustellen. Aber es bedeutet eben auch, ein Gespür dafür zu kriegen und offen dafür zu sein. Und diese Atmung und vor allen Dingen dieser, für mich so elementar, dieser schnell abrufbare, wirklich tiefe, alles reinigende Seufzer, der dreidimensional öffnet, der nicht nur so ein bisschen so, ich habe jetzt tief durchgeatmet, so, jetzt habe ich es aber auch gemacht, sondern einer, der braucht ja Zeit. Du musst ihn vorbereiten, du musst sehr locker sein, musst einen guten Stand haben oder einen guten Sitz und dann musst du erst in dich reinhören und dann gehen, als wenn viele Schleusen aufgehen. Aber und je öfter man das macht, desto tiefer und weiter wird er ja auch. Wenn ich mich daran denke, ich kenne mich sehr, sehr gut aus mit dem Thema, um das kurz einmal zu erwähnen, warum das auch mein Lieblingsthema ist. Ich hatte durch wahrscheinlich mehrere Stürze vom Pferd, vom Baum, keine Ahnung, Voltigieren und Co., hatte ich, und dann noch die Zahnspange, das ist ja so sozusagen, wenn das Fass schon fast platzt, dann dreh das letzte Schräublein noch zu und verpasst dem Kind in der Pubertät eine Zahnspange. Ich habe nichts gegen Zahnspangen, hier Hörerschaft kommt nicht auf falsche Ideen, um Gottes Willen, aber manchmal ist sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber ich bin heute dankbar, gerade Zähne zu haben, aber was ich damit sagen wollte, ist, es war das i-Tüpfelchen, was ich mir im Nachhinein erklärt habe, dass ich plötzlich nicht mehr durchatmen konnte als Kind, als Jugendliche. Und das hat Panikattacken ausgelöst, weil ich hatte immer das Gefühl, mehrmals täglich, ich muss seufzen und kann nicht. Ich habe dann immer Seitenstiche gehabt. Ich hatte sowieso eine andere Vorgeschichte, Probleme mit Lunge und Zwerchfell und Rippen und so durch eine kleinkindsbedingte Lungenentzündung. Und dann hat das aber plötzlich so ausgeartet, dass ich nicht mehr tief durchatme. Und ich hatte immer so dieses Gefühl, ich konnte nur noch an, seufz endlich, dann geht dein Leben wieder besser. Und ich konnte nicht. Ich musste dann immer sowas wie ganz schnell raus und sowas wie Ratschlagen oder so ganz verrückte Dinge machen, die mich ablenken, massiv ablenken, manchmal auch so mich hauen in dem Sinne, um mich davon abzulenken. Weil dieses Nicht-Seufzen-Können hat irgendwann wie so eine Blackout. Ich konnte nicht mehr funktionieren, ich konnte gar nicht mehr denken, konnte mich nicht mehr konzentrieren und fokussieren. Ich war damit auch bei Marz, aber so richtig, es gab ja gar keine Ursache. Wer, damals hatte das keiner erklärt, ja, vielleicht ist der dritte Halswirbel blockiert beim Mensch oder der vierte. Beim Pferd wäre es dann der fünfte, sechste, siebte, wo der Zwerchfellnerv rauskommt. Aber es hat erstmal gar keiner hinterfragt. Hat doch keiner gesagt, ja, das liegt daran, dass dein Rippenfell so verklebt ist, weil du ja... Also, gibt viele Gründe, warum das Zwerchfell blockieren kann und sie können auch einfach Stress und Psyche sein. Aber nicht durchatmen zu können, ist echt die Pest. Und es lädt Krankheit ein. Und Störungen auch auf psychosozialer Ebene, wie ich das jetzt selber ja nachvollziehen kann. Und da mich das so, seit ich 12, 13 bin, so krass beschäftigt, weiß ich heute, ich möchte nie wieder so schlecht atmen können wie früher. Und ich möchte, dass es so bleibt, dass ich immer auf den Punkt tief seufzen und durchatmen kann. Und die Pferde sind da schon ein guter Lehrer. Weil seit ich Pferde behandle, ist das sukzessive Jahr zu Jahr besser geworden. Weil je tiefer die Pferde mir das vorgeatmet haben, desto mehr wollte ich das auch. Und ich glaube also, wir müssen als Menschen... Jetzt kommt hoffentlich nicht jeder, der hier zuhört, aus irgendeinem Sumpf von nicht durchatmen können. So hoffe ich, dass ihr mitnehmen könnt, dass ihr euch damit beschäftigen müsst. Ihr habt im Prinzip, wenn ihr mit dem Pferd umgeht, mindestens, eigentlich auch schon, um die Krankenkassen zu entlasten, aber mindestens, wenn ihr mit Pferden umgeht, müsst ihr euch mit der Atmung beschäftigen und sie beherrschen. Und es ist ein tägliches Üben wie Zähneputzen. Wir können nicht einmal tief durchatmen und dann können wir das für immer. Es bleibt eine lebenslange Aufgabe, gut und effektiv zu atmen, so wie ich das sehe.
Absolut.
So, jetzt kommen wir wieder rein. hat ein kurzes Beine verdreht und Durchatmepäuschen eingelegt.
Genau, durchatmen.
Ja. Genau, wir mussten kurz uns um die Vierbeiner kümmern. So, also wir haben festgehalten, Atmen ist nötig zu erlernen, wenn wir das selber als Menschen nicht beherrschen und uns damit zu beschäftigen. Erstmal schon für uns und wir tun dann uns was Gutes und auch eben dem Pferd, wenn wir üben, selber tief durchzuatmen und uns mit der Atmung als solches zu beschäftigen. Eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfiel bei den Sachen, die ich auch noch mal hervorpolen will von den vielen guten Sachen, die du vorhin gesagt hast, da hatte ich nämlich auch eine, witzigerweise gerade gestern, eine Episode zu aufgenommen. Die ist jetzt noch nicht raus, aber da habe ich noch nicht weiter dran geprüdelt. Aber da hatte ich irgendwie gestern so einen Wutanfall und dann musste ich sagen, Leute, Reiten ist wirklich kein Sport. Für das Pferd? Ja, das Pferd ist der Sportler. Reiter sind keine Sportler. Und dass jemand sportlich sein sollte, um sich von einem Pferd durch die Gegend tragen zu lassen, das halte ich für selbstverständlich. Sonst gehört er nicht aufs Pferd, wenn er nicht bestimmte körperliche Fitnesseigenschaften mitbringt. Es sei denn, wir sprechen von therapeutischem Reiten. Das ist ein ganz anderer Punkt.
Ja.
Aber wenn das Pferd Sport zu unseren Gunsten betreiben soll, muss ich obendrauf nicht schwitzen und Kraft. Ich wollte diesen Punkt nur noch mal hervorarbeiten, weil der bei mir vorhin so ganz viele Glückshormone ausgelöst hat, dass du das wiederholst, was ich gestern schon mehr, ehrlich gesagt, ungewöhnlich wütend ins Mikrofon geknallt habe.
Es ist ein immer wiederkehrendes Thema tatsächlich. Und ich glaube, es ist auch das Überraschendste für Leute, die so in diesen Bereich Reitkunst oder angewandte Reiterei reinkommen. Wer also jetzt überlegt mal, wirklich angewandte Reiterei, wir nehmen jetzt einen Cowboy und ich meine jetzt mal wirklich den, der arbeiten muss, der sitzt zum Teil 12 Stunden und mehr im Sattel. Wenn der dort körperliche Arbeit leisten müsste, um sein Pferd zu bewegen, dann könnte der das gar nicht machen. Dann könnte der nicht 12 Stunden nehmen. Also ja. Der könnte nicht so wie wir zum Beispiel, also Dressurarbeit oder so etwas in einer typischen deutschen Reitschule beigebracht bekommen. Unter diesen Anstrengungen könnte der seinen Job nicht 12 Stunden am Tag verrichten. Das heißt also, die Ausbildung eines Pferdes ging dahin, dem Pferd beizubringen, was es tun soll, dabei effizient zu sein und vielleicht sogar halt auch Dinge selber vorauszuschauen, selber Dinge zu erledigen. Das heißt also, ich gebe zwar Ideen und Kommandos an mein Pferd weiter, aber den Rest kann das Pferd ganz alleine machen. Das kann auch auf der Weide ganz alleine laufen. Da muss ja nicht rechts und links jemand immer wieder in die Flanke rein pieksen, damit das Pferd weiterläuft. Das kann das ganz gut alleine und auch beim therapeutischen Reiten gibt es zwar vielleicht ein Bodenpersonal, was in Anführungsstrichen vielleicht die ein oder andere Anweisung gibt, aber in erster Linie soll das Pferd ja weiterlaufen, bis es ein neues Kommando kriegt oder seinen eigenen Job, zu dem ich es jetzt quasi freilasse, verrichten kann. Und beim Cowboy ist es halt eben so, dass das Pferd irgendwann lernt, halt eben auch, was soll denn da mit der Kuh, mit den Kühen gemacht werden, wo sollen die denn hin? Darauf sind sie zum einen selektiert worden, zum anderen gibt der Reiter dann auch nur noch wenige Kommandos. Vieles kann das Pferd dann halt eben auch verrichten. Und da ist halt eben nicht mehr sehr viel mit Hilfengebung. Ne? Da ist viel mehr subtile Körperspannungsveränderung, die weitergegeben wird an das Pferd. Und wer sich damit beschäftigt und in diesen Bereich da mal reinkommt, wie viel eigentlich wir durch reine Spannungsänderungen, neudeutsch reden wir ja von Tensegrity oder Biotensegrity, ne? Also Spannungsmodellveränderungen, Zugspannung im Körper, Faszienspannung, Veränderung, indem ich halt sage, ich bewege meinen Kopf und zwar nicht irgendwie 45 Grad zur Seite geneigt oder gedreht, sondern ich bewege den um 3 Grad. Nach oben oder nach rechts oder nach links oder leg den zur Seite. Und welchen Effekt hat das eigentlich auf mein Pferd? Ich öffne den Kiefer. Welchen Effekt hat das auf mein Pferd? Ich nehme das Kinn hoch. Welchen Effekt hat das auf das Pferd? Ja, und der kommt dann ganz schnell dahin. Das ist bei einem Pferd, was einigermaßen halt auch auf diese Veränderung reagiert, dass ein Schulterherein nichts anderes ist als eine Oberkörperdrehung. Viel mehr muss ich gar nicht machen bei einem Pferd, was auf diese Körperveränderung des Reiters reagiert. Und wer das einmal verstanden hat, der wird verstehen, dass diese ganze Idee von Hilfengebung, die wir teilweise über die Jahrhunderte hinweg dort beigebracht bekommen haben, vieles davon eher so aus der Not heraus, wie beschreibe ich es denn, beschrieben worden ist, es viel subtiler sehr wahrscheinlich war über die Jahrhunderte und das heute in einer Kraftmeierei geendet hat, mit Gegenhalten und Reinpressen und Drücken und so weiter, was es gar nicht braucht. Das Pferd ist ein sehr intelligentes Lebewesen und dazu auch noch mit einer Körperintelligenz ausgestattet, die wir Menschen verlernt haben, wo wir vielleicht auch mal körperintelligenter waren, auch in unseren Empfindungen, auch in dem, was wir Bauchgefühl nennen, wo wir dann auch beim Zwerchfell mal wieder sind. Ne? Was macht denn das da eigentlich? Macht das eine Anspannung? Macht das eine Entspannung? Und all diese Dinge übertragen wir aufs Pferd. Und wenn wir die regulieren können, wenn wir das machen können, dass wir darüber Signale geben können ans Pferd, dass ich eine subtile Veränderung meiner Oberschenkelmuskulatur, meiner Adduktoren und guter all dieser Punkt. Dinger, meiner Beckenspannung Veränderung, ne? Also wenn ich mal in mein Becken reinhöre, ne? Und auch ins Pferd reinhöre, wenn ich dann mal sage, okay, was macht denn so eine Psoas-Muskulatur eigentlich? Was macht die eigentlich bei mir? Was macht die beim Pferd? Was macht denn ein Pferd, was eine permanent angespannte Psoas-Muskulatur hat? Welche Veränderung hat das zum Beispiel auf das Zwerchfell und auf die Atmung? Wie ist denn dann vielleicht auch die ganze Beckendynamik und damit auch Hankenbewegung? Und damit meine ich nicht Hankenbeugung, ich rede nicht von Piaffe, sondern überhaupt Hankennutzung. Viele Pferde kommen durch die falsche Idee, Bewegungsidee, die wir Menschen den Pferden angedeihen lassen und nicht die von Mutter Natur mitgegeben ist, kommen die meist schon mit verschränkten Gelenken auch. Das heißt also, Kniescheibe arretiert Kniegelenk, darüber ist dann eben auch Sprunggelenk arretiert, Hüftgelenk ist arretiert und dieses ganze Thema Hanken, Nutzung, Federung der gesamten Hinterhand funktioniert nicht. Irgendwie muss das Gebilde aber trotzdem halt in Bewegung bleiben und da muss viel mehr Muskulatur arbeiten, als von Mutter Natur dann aus, halt eben auch vorgesehen ist. Und da muss dann halt Muskulatur auch zum Beispiel das Becken nach vorne bringen, die das eigentlich nicht machen müsste. Oder festhalten, ne? Quadrizeps, der dann halt da unheimlich viel festhalten muss und solche Muskulatur, die sehr umliegend halt eben auch angrenzend an Atemmuskulatur ist und dann die gesamte Kette durcheinander bringt.
Super, super spannend. Ich habe mir ploppte gerade so diese Kette auf, wie krass doch dann wieder da die Zusammenhänge sind. So viele Zwerchfell eingeschränkte Pferde, die ich gesehen habe, hatten dann blöderweise wirklich auch einen etwas zu langen Sattel oder nicht ganz passenden. Der Reiter klemmt. Ich komme gleich nochmal auf die Adduktoren zu sprechen. Hast du mir auf jeden Fall die nächste Schublade eröffnet. Und dann hast du den Sattel vielleicht ein bisschen zu weit hinten und dann liegt er ja im sogenannten Übergang aus der Brust zur Lendenwirbelsäule. Da liegt ja auch das Zwerchfell. Und da haben wir diese Zwerchfellpfeiler, diese Stränge, die noch bis runter zum vierten Lendenwirbel ziehen. Und wir wissen aus der Osteopathie vom Mensch, ich glaube, wir dürfen es aufs Pferd übertragen, dass das Zwerchfell auch so ein dreidimensionaler, du hast gerade von Tensegrity gesprochen, diese Haltung, Statik, das, was da das Zwerchfell ein wahnsinnig großer Kompressor ist. Der regelt sämtliche statische Einflüsse und ja, letztlich ist jede Gliedmaße über einen oder einen weiteren Muskel oder eine Faszienkette immer mit dem Zwerchfell in Verbindung stehen.
Diese sogenannten Spiral Lines, die spiralförmigen Linien, die also dann auch die Seite wechseln, ne? Die also durch den Körper durchgehen und halt eben auch mit dem Zwerchfell verbunden sind. Ja, das ist alles dann entsprechend beeinträchtigt.
Definitiv. Und da kam jetzt gerade, du sprachst gerade von der Psoas-Muskulatur, Mensch wie Pferd, die total und wirklich so brüderschaftlich oder schwesternhaft, wie man sie nennen will, direkt nebeneinander an der Lendenwirbelsäule ja entlanglaufen. Und wir auch davon ausgehen dürfen, dass da diese Spannungsübertragung, wenn der Psoas unter einer wahnsinnigen Spannung steht, hat das mutmaßlich in irgendeiner Weise auch eine Kommunikation mit dem Zwerchfell oder umgekehrt. Also auch das Zwerchfell, was einen negativen Effekt im Sinne von Überspannung, nicht funktionieren, also Stress in der Zone, in den Psoas weitergehen kann. Mhm. Der übrigens für die Nicht-Therapeuten das Filetstück ist, wenn er jetzt essen geht und Filet bestellt. Das ist der Psoas, auf dem die Niere ja auch noch hin und her gleitet. Und der wiederum zieht ja durchs Becken, bewegt als wichtigster Beuger der Hüfte das Hinterbein. Und dann ist ja schon die Dynamik-Fortbewegung, so wie Chris es gerade sagte, eingeschränkt. Und dann nochmal zu der Kniescheibe, das finde ich eben auch so spannend, nur damit wir immer wieder, wir können immer wieder sagen, wie krass doch alles zusammenhängt. Der Psoas, der durch die Leiste muss und unter dem Leistenband drunter her muss, zieht da zusammen mit einem Nerv durch, der wiederum den Quadrizeps, den du gerade für Kniestabilität und dann hängt es wieder zusammen. Also ist der Psoas, ist das Filet nicht zart und weich, kann das nicht gut anspannen und entspannen, weil es eine guten Tonus hat, sondern Hypertonus, ist das äußerst unbequem für einen Nerv, der aber den ganzen dicken Oberschenkel und damit auch die Kniemotorik in Teilen steuert. Und dann wir häufig Kniescheibenprobleme, Knieband anspritzen und Co. Ich denke nicht, jedes Knieproblem hängt mit dem Psoas und dem Zwerchfell zusammen. Man kann die Kausalität nicht immer 1:1 rückwärts rollen. Aber wir dürfen zumindest, also aus therapeutischer Sicht, einen Blick daran verschwenden, dass selbst bei Knieproblemen beim Pferd auch das Durchatmen nötig sein kann. Und unbedingt. Thema Knie, du hattest es auch gesagt, Hankenbeugung, jede Lektion vom Aufsteigen bis zur Piaffe ist verwirkt, wenn diese Achse nicht funktioniert und die Hanke nicht gebeugt werden kann.
Absolut. Wir haben halt eben so eine Thematik, dass wir Pferde in ungünstige Bewegungen hinein trainieren, am Anfang jeder Pferdekarriere und ich glaube noch darüber hinaus halt eben auch als Problemlöser für viele Leute ist das Longieren. Oft auch noch mit Ausbindern über Tempo. Da sind wir auch bei dem Thema Knien. Wenn ein Pferd über Tempo, das heißt also aus seinem Gleichgewicht heraus, und es soll, das wollen ja viele Leute gerne halt eben auch weit mit den Hinterbeinen nach vorne greifen, dann ist es meistens so, dass es das nicht mehr mit Federung der Hanken machen kann, sondern es muss dann eben genau mit dieser Verschränkung aufkommen und hebelt sich quasi über versteifte Gelenke hinweg. Wo kann es noch federn? Ja, unten. Wo kann es noch federn? In der Lendenwirbelsäule. Damit diese Struktur unterhalb der Lendenwirbelsäule dann eben halt, oder die Lendenwirbelsäule, Übergang vor allem Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein, also Lumbosakralgelenk da hinten, das muss ja dort halt eben auch noch quasi geschützt werden. Das heißt also, wir haben da zum Beispiel Psoasmuskulatur da drunter, die irgendwo dann halt übermäßig anspannt. Wir haben den Quadrizeps, der das Kniegelenk mit unterstützt. Wie mit jedem Training baut sich der Körper auf Trainingsanforderungen und Trainingsspitzen um. Wenn ich also ein Pferd sehr viel über Tempo traben lasse, dann haben wir erstmal das Problem, Adduktion ist beim Pferd eigentlich gar nicht so unbedingt ein Riesenthema, genauso wie Abduktion, also einmal das nach innen nehmen, einmal das nach außen nehmen der Hintergliedmaßen. Denn es ist ein sehr effizienter Geradeausläufer. Das heißt also, wir haben zwar hinten ein Kugelgelenk im Hüftbereich, aber das ist eigentlich sehr eingeschränkt.
Ja.
Also da ist nicht viel mit Adduktion, Abduktion und so weiter. Und die gesamte Mechanik ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, Kurven über lange Strecken hinweg zu laufen. Fährt in der freien Natur, läuft kurzzeitig mal vielleicht eine Linkskurve, würde dann aber wieder geradeaus laufen oder eine Rechtskurve nehmen oder wie auch immer. Weil es effizient geradeaus läuft und nicht auf der Kurve. Vor allem läuft es nicht in der Kurve so, wie wir Menschen da oben drauf sitzen wollen und wie es uns effizient gut tragen könnte. Das heißt, Halswirbelsäule nach außen nehmen, die Brustwirbelsäule eventuell sehr halt rotieren und vielleicht kommen da auch noch Fliehkräfte mit dazu, Kurvenkräfte mit dazu, Scherkräfte, sagt man ja, ne? Die halt eben auf die Gliedmaßen halt eben auch einwirken, ungünstig. Und das Pferd will dann halt eben dagegen wirken. Das Einzige, was uns da wirklich weiterhilft, ist das Trainieren über die Seitengänge, dass das Pferd dann wieder in korrekte, für uns nutzbare Rotationen der Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule kommt und dann halt eben auch vernünftig mit dem, den Hinterbeinen in Richtung des Schwerpunktes des Reiters fußt. Um dann aber wieder zurückzukommen aufs Lumbosakralgelenk, haben wir halt das Problem, wenn die Pferde über Tempo laufen, dann fußen sie sehr weit mit den Hinterbeinen in Richtung Vorderbeine. Jetzt gibt es die bewegungsintelligenten Pferde und die weniger bewegungsintelligenten Pferde. Die weniger bewegungsintelligenten Pferde sind die, die greifen sich dann in die Vorderbeine. Wenn da ein Hufeisen ist, dann ist Hufeisen vielleicht schlimmstenfalls auch mal weg. Oder man hat halt eben Verletzungen in den Fesselgelenken oder an den Hufen der Vorderbeine. Die Bewegungsintelligenten merken relativ schnell, das wird ja wehtun, also finden sie Ausgleichsmanöver. Das heißt also, jetzt kommen wir zur Abduktion, das heißt, wir fußen breiter, oder zur Adduktion, wir fußen schmaler,
ja,
damit ich der Hinterhand nicht in den Weg komme. Daher kommen dann die drehenden Sprunggelenke, die wir gar nicht so unbedingt gerne haben wollen, ne? Weil dann irgendeine Muskulatur mehr beansprucht wird, beziehungsweise halt festhält, und mit der Zeit verkürzen sich halt eben dann Muskulatur, Sehnenbänder etc. Auf diese Bewegungsspitzen. Um das vielleicht bildhaft für jeden verständlich zu machen, wer Sportler sich anschaut in verschiedenen Disziplinen, der wird merken, disziplinär haben wir verschiedene Körpereigenschaften. Eine Schwimmerin, ein Schwimmer hat ein unheimlich breites Kreuz, weil diese Schwimmanforderungen den Körper an dieser Stelle umbauen lässt. Ein Bodybuilder hat große Muskulatur, sehr definierte Muskulatur, aber ist vielleicht gar nicht mal stark. Ja? Weil es eine reine Trainingsintensität ist zur Optik der Muskeln. Wenn ich mir einen Marathonläufer hingegen anschaue, die besten Marathonläufer der Welt, die sehen nahezu verhungert aus an den Beinen, denen mag man unterwegs eine Banane zuschmeißen wollen, damit die was zu essen bekommen, weil die nämlich gar keine definierte Muskulatur oder geschweige denn übermäßiges Gewicht mit sich rumschleppen wollen, haben die ein so ins feinste Detail ausgeklügeltes Laufmuster, die wollen sich keinen Fersensporn,
nein,
dass sie vor allem über diesen Katapultmechanismus laufen. Das heißt also, wie beim Känguru auch, wird vor allem Achillessehne etc. so optimiert ins Gangmuster eingebaut, dass ich ermüdungsfrei sehr lange laufen kann. Und bei den Pferden ist das genau, die sind eigentlich so eine Mischung von Natur aus, von Marathonläufer und ich sage immer Balletttänzer, weil sie können Spannung halten, sie können grazil Bewegungen ausführen, sehr geschmeidig sein, aber eigentlich sind sie nicht unbedingt die Bodybuilder. Disziplinär machen wir sie vielleicht zu Bodybuildern, aber das ist erstmal nicht das Ziel einer gesunden Pferdeausbildung. Und wenn wir in die Rehabilitation gucken, dann haben wir nämlich meistens genau diese Problematik. Viel zu steife Hintergliedmaßen, nach hinten raustretende Hintergliedmaßen, angespannte Muskulatur unterhalb der Lendenwirbelsäule, ein geöffnetes Lumbosakralgelenk, was einen Senkrücken erzeugt. Ne? Das heißt also, die Lendenwirbelsäule ab dem, ich sag mal oben Kreuzbeinhöcker, optisch geht Richtung Sattellage nach unten, vorwärts, abwärts. Dann haben wir natürlich auch ein Problem mit dem Sattel. Jedes Müh, was der Sattel zu lang ist, drückt in die Lendenwirbelsäule. Nur dann. Wenn ich allerdings eine Reitidee und Bewegungsidee habe, die die Lendenwirbelsäule wieder in eine Stellung, ich sag mal, in Richtung Horizontale bringt, dann macht das Sattelverteilungsthema gegebenenfalls überhaupt gar kein Problem. Da kann der Sattel relativ lang sein.
Richtig. Ne? Genau, es kommt auf die Auflage an, wo Druckpunkte
und erzeugt. Wo sind Druckpunkte? Wie ist eigentlich die Wirbelsäule des Pferdes da überhaupt gestaltet? Und dann merkt man, wenn diese Anspannung und Bewegungsidee da hinten drin ist, wenn ich diese Vorschädigung schon im jungen Alter da drin habe und der Körper auch sagt, okay, das sind die Belastungsspitzen, das ist die Trainings, die wirklich umbauende Trainingseinheit, die ich jeden Tag bekomme, dann ändert sich der Körper daraufhin und dann sind Funktionalitäten eben auch eingeschränkt, wie eben die Atmung.
Ja, richtig. Für mich so, während du das gerade erzählt hast und ich das versucht habe, bildlich mitzudenken, ist direkt so der super Worst-Case-Szenario, wie man das Zwerchfell einfach und effektiv schrottet, könnten wir also auch ein Handbuch für rausgeben. Aber wenn ich jetzt so diesen Fall beschreibe, der mir durchaus schon diverse Male untergekommen ist, dann stellt sich mir so ein genau das von dir gerade beschriebene im Raum stehende Pferd, von etwas weggedrückter Rücken, im Rumpf nicht mehr ganz federnd letztlich, Lumbosakralgelenk weggedrückt und der Sattel, die Auflage dadurch nicht mehr passen. Besten, schlimmstenfalls genau genommen, ist der Sattel noch fünfmal nachgepolstert worden, neigt dazu, eine kleine Brücke zu bauen. Die Polsterung ist nicht mehr stoßdämpfend, sondern schon so ein bisschen körnig und knubbelig, also und drückt dann auch noch mit den Nahtkanten hinten in irgendein Schaumgummi, was letztlich aber auch den Druckpunkt nicht verhindern kann. Und dann hat dieser Sattel noch idealerweise riesengroße Pauschen und in diesem Sattel sitzt jemand, dessen Oberschenkel nicht in die Pauschen und nicht zum Sattelkranz passen. Wieder verzieht Chris das Gesicht, ihr könnt es nicht sehen, aber du weißt ja, was ich meine.
Ich will es nicht noch ein einmal auf die Spitze treiben. Wir haben ein viel zu breites oder viel zu großes Pferd und da drauf sitzt kleine Frau.
Ja.
Das heißt also, es wird sehr, sehr breit gesetzt. Ja. Das heißt also, die Möglichkeit, nun noch feine Hilfen mit den Oberschenkeln zu geben, ist absolut nicht mehr möglich.
Genau. Und wenn dann da jemand sitzt, der selber vielleicht mit seinen Defiziten aus dem Büro kommt und dann noch bis dahin nie durchgeatmet hat und auch noch der dem Trugschluss auferliegt, dass Reiten Sport ist und dass man sich an Zügeln festhalten kann und dass der Kampf nach 20 Minuten Warmbereiten Reiten erst in die Durchlässigkeit für beendet erklärt wird.
Wenn man den Pullover ausziehen kann im Winter.
Wenn man im Winter den Pullover ausziehen
kann. Das ist ja meistens der Punkt. Man ist ja in so einer Zwiebeltechnik unterwegs. Also bei mir war das früher so, als wir noch so englisch angehaucht unterwegs waren. Mhm. Man ist also im Winter draußen bei also Minustemperaturen ist man unterwegs gewesen. Winterjacke, Pullover, T-Shirt, so dieser Zwiebellook, den man hat. Und nach dem ersten Warmreiten hat man die Jacke ausgezogen. Nach der Trabrunde konnte man dann eigentlich auch fast den Pullover ausziehen, weil man war warm.
Man war dann warm. Und wenn du dann noch dir das zusammengekniffene Kiefergelenk, weil das muss jetzt aber funktionieren, und dann noch die missverstandene Anlehnung mit einer viel zu tiefen Kopfhaltung und mit einem Pferd hinter der Senkrechten oder noch, naja, ich will noch gar nicht mal über Schlaufzügel reden, aber über so einen Einsatz von Mattingall und Tiedemann-Zügeln und Co. Und dem dann noch optimalerweise, um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, dem festgezurrten Nasenriemen, sind ja alles nicht Bilder, die wir uns ausdenken, sondern die ich in Realität in den letzten 20 Jahren auf jeden Fall mehr als an zwei Händen abzählbar getroffen habe, von denen einige belehrbar und andere nicht belehrbar waren, das ist klar. Aber gut, das ist so der Zwerchfell-Super-GAU, weil dann kommen ganz viele Faktoren zusammen und vor allen Dingen die Adduktoren, die du vorhin ja ansprachst vom Reiter, die werden ja dann in dieser Maschinerie von einem brückenbauenden Sattel mit so großen Polstern, wo sich der Reiter so richtig reinkneifen kann und den Sattel mit seinem Knie nochmal so richtig schön mit dem Kopfeisen hochhebeln und hinten in die Lendenwirbelsäule reinhebeln kann mit seinem Oberschenkelknochen, der selber nicht durchatmet.
Vor allem, wenn die vordere Gurtstrupfe am Kopfeisen runtergeht.
Vor allen Dingen, wenn die vordere Gurtstrupfe, oh ja, Detail, das noch wirklich erwähnenswert ist, aber meistens vorkommt in genau dieser Situation. Und dann hat jemand gelernt, zu treiben und sich im Sattel zu halten über die Adduktoren. Weil das bedeutet ja für die Rippen Ausatemstellung, Brustkasten in Ausatemposition und macht es dem Zwerchfell und auch den Atemhilfsmuskeln wahnsinnig schwer. Ich werde jetzt hier von meiner eigenen Musik ausgebremst. Die bedeutet, wir brauchen Teil 2. Es macht dem Pferd wahnsinnig schwer, dann ja noch tief durchzuatmen, wenn wir das auch noch mit einem Nussknacker, der dann unsere Beine sind, in Ausatmung begrenzen. Hast du da noch was hinzuzufügen, bevor uns das System wieder beendet? Wir werden immer vom System beendet.
Nicht.
Für den Moment nicht.
Ich habe noch 1000 Dinge, aber die kommen dann in Teil 2.
Danke, Chris. An dieser Stelle, bevor das Aufnahmegerät beendet, wir hatten das ja schon öfter, deswegen habe ich die Musik auch schon dahingelegt, damit wir nicht mitten im Wort abgeschnitten werden, freuen wir uns auf Teil 2.